zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Wir kommen hier, meine Damen und Herren, als Europäer zusammen. Und wir haben eine europäische Wahl vor Augen. Da stellen sich zwei Fragen der Freiheit. Die erste, sollen wir wählen? Und die zweite, wenn ja, wen? In der ersten Frage haben wir in Deutschland alle Freiheit. Das ist nicht in allen Mitgliedstaaten so, weil wir keine Wahlpflicht haben. Aber selbst wenn wir eine Wahlpflicht hätten, könnte diese Pflicht ja nur erzwingen, dass jemand zur Wahlurne geht, aber nicht, dass er gültig abstimmt. Die Frage, ob ich mit meiner Stimme Einfluss nehme, demokratisch, auf dieses System, ist individuell frei. Bei der zweiten Frage, wen soll ich wählen, haben wir schon eine gewisse Vorprägung durch die politischen Parteien. Denn die definieren uns die personellen und programmatischen Alternativen. Und gegenwärtig, Sie wissen es alles, ist die große Frage, wollen wir Persönlichkeiten wählen oder wollen wir Parteien wählen? Im alten deutschen System haben wir für Erste die erste Stimme und fürs Zweite die zweite Stimme. Und da wissen Sie, in Deutschland ereignen sich Systemverschiebungen, die das Bundesverfassungsgericht jüngst verhandelt hat und die der Staatsgerichtshof in Baden-Württemberg aus anderem Anlass demnächst verhandeln wird. Wenn Sie mal ins Gesetz schauen, da ist geschrieben, die Abgeordneten wären gewählt. Da ist nicht geschrieben, die Parteien werden gewählt. Die Parteien wirken an der Willensbildung des Staates mit. Schon in dieser Ausgangsfrage haben wir keinen gefestigten Konsens, sondern müssen ringen um die Maßstäbe, die uns heute maßgebend sind. Und dazu möchte ich Ihnen heute eingangs für die Diskussion, die dann andere führen, drei Überlegungen vortragen, die nicht ganz inmitten der Autobahn sind, auf der wir gegenwärtig diskutieren, die aber vielleicht der Asphalt sein könnten auf dieser Autobahn, die Gewissheiten, auf die wir uns stützen. Die erste handelt von der verantwortlichen Freiheit. Die zweite von der Frage, welche Bedeutung hat die Europawahl im Kontext anderer Wahlen? Und die dritte, gelingt es uns, die jetzigen Wahlen zu einem Integrationsprozess zu machen? Zum Ersten. Die Wahl ist frei, aber nicht beliebig. Das wird Ihnen bewusst, wenn Sie einmal denken an unser grundsätzliches Freiheitsverständnis. Die Verfassung bietet den Menschen Freiheiten an. Aber der Mensch muss dieses Angebot nicht annehmen. Aber wenn er es nicht annimmt und wenn die Mehrzahl es nicht annehme, wäre diese freiheitliche Gesellschaft an ihrer Freiheit gescheitert. Nehmen wir mal die Berufsfreiheit. Wir alle sind geneigt, uns am Erwerbsleben zu beteiligen und ein schönes Einkommen zu erzielen. Aber manch einer sagt, nein, ich lege mich unter die Brücke an der Isar und warte, was der Sozialstaat für mich tut. Dieser Mensch verletzt das Recht nicht. Er hat eine Berufsfreiheit, keine Arbeitspflicht. Aber wenn die Mehrzahl der Menschen sich so verhalten würden, wäre unsere soziale Marktwirtschaft, unser Finanz- und Steuerstaat an dem Freiheitskonzept gescheitert. Oder nehmen Sie eine ernstere Freiheit, die Familienfreiheit. Natürlich ist keiner gezwungen, ein Kind zu haben. Aber wenn die Mehrzahl der jungen Leute, und demokratisch gedacht, das darf man mal sagen, wenn die Mehrzahl der jungen Deutschen sich nicht mehr entscheiden würde für das Kind, hätten wir keine gemeinsame Zukunft mehr. Und unser Kulturstaat lebt davon, dass die Menschen aus innerem Antrieb sich wissenschaftlich anstrengen, neue Erkenntnisse zu haben, dass die Künstler diese Welt in Formensprache zum Ausdruck bringen, dass religiöse Menschen nach dem Unsäglichen, Unerfahrbaren fragen. Täten sie dieses nicht, wäre dieser Kulturstaat sprach- und gesichtslos. Und jetzt stellen Sie sich vor, am nächsten Sonntag seien Wahlen und keiner geht hin. Dann hat keiner das Recht verletzt, die Demokratie ist am Ende. Das alte Parlament ist nicht mehr gewählt. Das neue Parlament ist nicht gewählt. Wir hätten formal wohl keine Organisation, die die Neuwahlen noch einmal anordnen könnte. Diese Verfassung baut auf die Erwartung der Freiheit durch Gewissensbildung. Nicht der Freiheit in der Narretei oder des Unbeteiligtseins, sondern der Freiheit als ein Recht. Und das Recht ordnet diese Freiheit und bettet sie ein in die Rechtsgemeinschaft. Und es baut darauf, dass die Freien durch Wahrnehmung ihrer Freiheit dieses freiheitliche System stützen und bestätigen. Das ist der Ausgangsgedanke unserer Verfassung. Das ist historisch der zentrale Gedanke Europas. Und das ist der Auftrag der Gegenwart. Deswegen ist die freie Wahl, und zwar die Entscheidung für die Wahl, eine Freiheit, die rechtlich ohne jeden Vorbehalt gesichert ist, die aber voraussetzt, dass wir Instanzen haben, die den jungen Menschen zur Freiheit qualifizieren. Und das ist die intakte Familie. Das ist die Schule, wo bildungsfähige Kinder ankommen und bildungsfähige Lehrer tätig sind. Das sind die kulturellen Institutionen, die diese Veranstaltung veranstaltet haben. Das ist der Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer am Wirken, am gemeinsamen Werk und damit am Erfolg teilhaben lässt. Das sind die Sportvereine, die den Menschen Fairness und Fitness beibringen. Da liegt die Wurzel der Freiheit. Und wenn das von den Wählern an die Politik herangetragen wird, dann werden wir ein grandioses Konzept der Freiheit haben. Das ist nicht ein Ideal, sondern das ist realistische Notwendigkeit. Wenn das gewährleistet ist, mein zweiter Punkt. Warum Europawahl? Wenn der verantwortliche Wähler weiß, dass er wählen sollte. Und wenn er gefragt wird, warum nun auch Europa, dann wird er sagen, ja, Europa ist ein Friedenskonzept, das jedenfalls den Frieden innerhalb der Union gewährleistet. Europa ist ein Wohlstandskonzept, das, wie wir heute sagen, im Binnenmarkt grandios erfolgreich war. Europa ist ein Begegnungskonzept, wissenschaftlich, kulturell, persönlich im Austausch. Und Europa ist ein Wertekonzept, wie es Artikel 2 des Vertrages sagt. Ein Wertekonzept, dessen Werte in den Verfassungen der Mitgliedstaaten wurzeln, die keine Kompetenzen und Befugnisse an Europa weist, die aber den Auftrag erteilt, diese Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, soziale Zugehörigkeit, Herrschaft des Rechts zu verwirklichen und unumkehrbar als Fundament unserer Freiheit zu organisieren. In dieser Erwartung leben wir Europa, erleben wir die Leistungen Europas und wir erwarten, wie die Repräsentanten Europas uns dieses vorleben. Ich betone das so sehr, weil wir den nächsten Schritt gehen müssen. Dieses Europa muss jeder Mensch bewusst erleben. Wir alle erfahren es. Wir sind mal freudig und mal mürrisch, aber wir müssen bewusst in diesem Europa leben. Und ich erlaube mir das mal, dass aus meiner persönlichen Biografie, jeder hat die seine und jedes anders, einmal anzudeuten. Als ich kurz vor dem Abitur war, waren junge Menschen, 5000 Leute, vor dem Schloss von Rastatt versammelt und haben gehört, wie Konrad Adenauer und de Gaulle sich die Hand gegeben haben und das deutsch-französische Jugendwerk gefeiert haben. Und ich stand in zweiter Reihe und wir haben erstmals Fähnchen Europa geschwenkt mit 6 Sternen. Und dann hat Adenauer uns gesagt, ab heute werden Sie, wenn Sie von Kehl nach Straßburg mit Ihrem Fahrrad fahren, nicht mehr erleben, dass ein Grenzbeamter Ihnen in Ihren Rucksack schaut. Das war uns wichtig, denn wir hatten ja im Rucksack all unsere Reisegeheimnisse. Wir haben das nicht ganz geglaubt, aber wir wissen inzwischen, wenn wir heute von Kehl nach Straßburg fahren, denken wir nicht mehr über den Grenzer nach, sondern denken darüber nach, wo wir einen Parkplatz finden. Nicht? Wir sind Europa, nicht? Wir sind inmitten der europäischen des Lebens. Dann kam das Studium. Jura in Freiburg. Da habe ich Wirtschaftsrecht gelernt und dazu gehört Kartellrecht und Wettbewerbsrecht. Und plötzlich kam ein neues Recht, damals das EWG-Recht, das einen Markt organisiert, den wir heute Binnenmarkt nennen. Das war uns ganz fremd, aber es war uns faszinierend, weil es eine Freiheitsidee der offenen Grenzen und des offenen Wirtschaftens war. Und dann wurde ich Hochschullehrer. Und da hatte ich ein Seminar mit jungen Deutschen, mit jungen Franzosen und mit jungen Polen. Und wir haben diskutiert das Hambacher Fest 1832, der erste Aufbruch. Die jungen Menschen, Studenten und Handwerker wollten die Freiheit gegen die zentrale Preußen und gegen die zentrale Wien. Aber sie wollten diese Freiheit in jeweils nationaler Einheit. Das habe ich mir kürzlich nochmal wieder nachgelesen, was die jungen Leute damals geschrieben haben. Und wie begeistert sie das jeder aus seiner Perspektive uns vorgetragen haben. Das ist das aktuelle Konzept Europas. Wir müssen es nur praktizieren und erneuern. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass unsere Fakultät, meine Fakultät in Heidelberg, wie selbstverständlich europäische Austauschprogramme hat, um auf Dauer zu kooperieren. Wenn ich aber sage, die Kooperationspartner sind Cambridge, Krakau und Budapest, dann wissen Sie, wie wir diese Kooperation heute erleben, nicht? Die Freude, die vor 20 Jahren eine Selbstverständlichkeit war und wir haben nur über die Wissenschaftsthemen nachgedacht. Und jetzt denken wir nach über die Basis, die uns zusammenhält. Und dann wurde ich Verfassungsrichter. Und da war ich Berichterstatter in Maastricht und in Euro. Und die Zeitungen haben geschrieben, die D-Mark ist eine der beiden Identifikationsmerkmale des deutschen Staatsvolkes. Das zweite war die Fußballnationalmannschaft, die damals ständig gewonnen hat. Nicht? Und nehmen Sie uns dies nicht weg. Und dann haben wir gesagt, was in der Verfassung steht. Europarecht gilt in Deutschland, weil das deutsche Parlament das angeordnet hat. Es gilt nicht, weil europäische Organe das beschlossen haben, sondern weil wir es in der Demokratie des deutschen Parlamentarismus transportieren über diese Brücke. Das Verfassungsgericht kontrolliert, dass der Brückenverkehr verfassungsgemäß ist. Aber die Verfassung ist Europa offen, selbstverständlich, aber mit Identitätsgarantien, die nicht aufgehoben werden sollen. Und dann bin ich zurückgekehrt nach dem Richteramt in mein schönes Hochschullehreramt und empfinde heute den Auftrag, ich muss dieses Europa, das groß geworden ist, das mächtig geworden, das finanzstark geworden ist, kritisch begleiten, damit die europäische Diskussion in den Köpfen der Menschen sich ereignet. Und es ist viel Plus und viel Minus, da sind Experten, die wissen das viel besser in diesem Europa. Und das müssen wir kritisch begegnen. Ich sage Ihnen einige Stichworte. Die Normenflut. Da geht es nicht darum, hier und da einen kleinen Paragraphen wegfallen zu lassen. Sondern, ich sage es mal kühn, das neue Parlament verspricht, wir halbieren die europäischen Normen. Das wäre ein Befreiungsakt. Wo es passt, das sagen Sie, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Unternehmen, die Studierenden, die Handwerker, die Häuslerbauer niedergedrückt werden von der Fülle dieser Norm. Ich habe jüngst jetzt die neue IT-Norm gelesen, 258 Seiten, 68 Begriffsdefinitionen, damit wir wissen, wie wir unsere Begriffe begreifen sollen, 4 neue Behörden, weil es uns daran so dringend mangelt. Also beherzt zugreifen, Recht ist gut, solange es Freiheit ermöglicht und diszipliniert. Und wenn es Freiheit unterdrückt, ist Recht schlecht. Und wir wählen jetzt Garanten des guten Rechts, nicht? Dran denken. Wir wählen Abgeordnete, von denen wir erwarten, dass die Legalität Grundlage unserer Freiheit ist. Bürokratie, nicht? Bürokratie, die Herrschaft der Schreibstuben, das war mal gut, nicht? Das war die Legalität, das war die Unbefangenheit der Entscheidung, das war Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, nach Leistung und fachlicher Qualifikation. Das ist heute teilweise ein Instrument der Bevormundung. Nicht der Böswilligen, sondern der neuen Agenturen, die im Vertrag wohl keine Grundlage finden. Das Verwaltungssockel ist bei den Staaten und die Staaten vor Ort pflegen ein kooperatives Verwalten. Wenn Sie ein Haus bauen, dann beantragen Sie den Bau nach Ihrem Plan. Wenn Sie ein Gewerbe gründen, dann gründen Sie das nach Ihren gewerblichen Vorstellungen, weil Sie wissen, was Sie können und womit Sie Gewinn machen. Wenn Sie Ihre Steuererklärung abgeben, schreiben Sie die Bilanz. Das ist unser Verwalten. Es spricht vor Ort mit dem Betroffenen über die Individualität und Besonderheit seines Falles. Und jetzt will der Brüsseler Beamte mit bestem Beamtenethos und deswegen mit einem Perfektionsdrang alles regeln, jeden Eventualfall und von dort beherrschen. In der Zentrale, Hambacher Fest in Berlin. Ist keine richtige Parallele, aber ein Problemhinweis. Auch hier zurücklehnen, Augen zu machen. Was wollen wir eigentlich in diesem Faszinosum Europa? Was wollen wir im Finanzrecht? Den Verlust des Rechts. Es wird das Verschuldungsverbot in eine Verschuldungsermächtigung umgedeutet. Hoppla, nehmen Sie das zur Kenntnis und seien Sie kritisch. Das kann man nicht beliebig machen. Dann haben wir ein Gefährdungspotenzial, das wir nachher nicht mehr aufhalten können. Wir haben Fehlentwicklungen im Klimaschutz. Wir legen unsere Kraftwerke still, gut, weniger Emissionen. Wir haben aber gleichen oder erhöhten Schutzbedarf beim Energie. Die Energie kaufen wir jetzt bei anderen Kraftwerken mit ökologisch schlechteren Produktionsverfahren und schlechteren Produkten. Dann ist die Ökobilanz weltweit schlechter. Dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen und sagen, natürlich müssen wir fortschreiten. Natürlich müssen wir die großen Aufgaben, die wir noch gar nicht bewältigt haben, erfüllen. Aber wenn wir sehen, dass unsere großen Anstrengungen das Gegenteil erreichen von dem, was wir wollen, dann müssen wir sagen, nein, es muss etwas Neues geschehen. Und dann kommt der große Gedanke der Demokratie. Wir wählen immer wieder ein neues Parlament, damit es bessere Gesetze mache. Und vor dieser Aufgabe stehen wir und stehen Sie nach der Wahl. Meine Damen und Herren, ich weiß, meine Biografie ist halt ziemlich juristisch. Es gibt andere. Wir sprechen über diese Themen mit meinen Studenten, mit meinen Handwerkern. Ich habe mit einem Handwerker kürzlich darüber gesprochen, wer uns den Wechsel bei der Wärmepumpe empfehlen soll. Und der Handwerker sagt, ich weiß das und ich sag's Ihnen. Aber das hat jetzt der Brüsseler Beamte vorgegeben. Und jetzt sind wir verpflichtet, das zu tun, was der Experte, der Handwerker nicht tut. Also jeder hat seine Biografie, jeder wird in seiner Biografie die Akzente anders setzen. Wichtig ist, dass wir uns verstehen als Europäer, die Europafragen zur Kenntnis nehmen, mitdenken und dort, wo sie meinen, sie sollten einen Akzent setzen, diesen dann auch äußern. Mein dritter Punkt, Demokratie will gelebt sein, demokratische Kernverantwortlichkeit ist die Wahl. Und diese Wahl, dieser Wahlakt, muss ein Integrationsakt bleiben. Dazu abschließend nur 5 Hinweise. Erstens, wir haben uns in diesem Verfassungsstaat darauf verständigt, dass wir unsere Konflikte nicht mehr mit Faust und Fehde austragen, auf den Kampf, die Waffe verzichten. Wir sind alle entwaffnet worden durch das Bundeswaffengesetz. und allein in sprachlicher Auseinandersetzung die Konflikte lösen, indem wir uns dann vertragen, Verträge schließen. Und wenn das nicht gelingt, vertrauen wir uns der Rechtsprechung an, die weiterhin über unser Recht mit ihnen spricht und dann entscheidet. Das bedeutet, auch in der Wahl, auch beim Plakate aufhängen, auch bei der Diskussion immer im Rahmen des Rechts, gilt dieses Prinzip des inneren Friedens. Und dann gilt in gleicher Weise das Prinzip des äußeren Friedens. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was in diesem Krieg passiert. Da werden alle Kräfte gebündelt, um militärisch Menschen zu vernichten, Kulturen zu vernichten, das Klima extrem zu verschlechtern. Unsere Verfassung verbietet den Angriffskrieg. Aber unsere Verfassung verbietet auch, den Angriffskrieg zu tolerieren, zu dulden, soweit wir ihn verhindern können. Und auch hier, ich glaube, entsteht ein ganz großes europarechtliches Thema, das wir mal diskutieren müssten. Putin hat nicht so sehr Angst vor der NATO, weil die NATO sagt, ich verteidige das Gebiet meiner Mitgliedstaaten. Aber er erlebt, dass die Europäische Union in ihrer Freiheit, in ihrem wirtschaftlichen Erfolg andere Staaten in Freiheit gewinnt, weil sie so überzeugend ist. Dann wollen diese Staaten dazugehören und das empfindet dann derjenige, der die Herrschaft über diese Staaten verliert, als Aggression. Der Erfolg und die Problematik der Europäischen Union haben die gleiche Ursache und darüber, das kann ich jetzt nicht ausführen, müssten wir mal reden und müssten mal überlegen, welche diplomatischen Instrumente wir haben, um dort Einfluss zu nehmen. Und dann nur ein kurzes Wort. Wahlberechtigt bei uns ist der Staatsangehörige. Und da haben wir zwei Gruppen von Staatsangehörigen. Die einen, die sind in diesen Staat hineingeboren, sind Deutsche oder Franzosen oder Italiener und empfinden diesen Staat als Schicksalsgemeinschaft. Ihnen geht es gut und schlecht mit diesem ihrem Staat. Die anderen sind die Doppelstaater. Die haben eine zweite Staatsangehörigkeit. Sie haben eine auch Staatsangehörigkeit, haben eine Nebenstaatsgehörigkeit, die man, wenn es in die Krise kommt, auch aufgeben könnte. Sich dann schnell von dieser Staatsangehörigkeit lösen könnte. Und da ist durchaus die Frage, ob wir nicht mit diesen beiden Instrumentarien der Zugehörigkeit, der ideellen und militärischen Wehrbereitschaft, so flüchtig umgehen, wie wir mit diesem bisher umgegangen sind. Viertens, das Menschenbild des würdebegabten Menschen. Die Idee, dass jeder Imago Dei ist, eine sensationelle Rechtsidee, der extremste Freiheits- und Gleichheitssatz der Rechtsgeschichte, wenn Sie das mal ernstlich überdenken, sprengt sie in den Kopf, nicht? Aber es ist die Grundidee unserer freiheitlichen Demokratie. Und das gilt natürlich für den Politiker, der die Gewaltlosigkeit beansprucht, der die Anerkennung seiner Leistung beansprucht. Ich habe mit meinen Studenten mal ein Seminar gemacht über die Kultur der Verabschiedung eines Politikers. Verabschieden wir den, der es nun war, ausgeschieden ist, auch abgewählt ist, der sich bemüht hat, nicht alles erreicht hat, verabschieden wir den in Ehren und Dankbarkeit. Klopfen wir ihm mal auf die Schulter, wenn wir ihn nach 2 Jahren wiedersehen. Es ist schlimm für den Beruf, wenn er nicht die Anerkennung findet. Und Anerkennung im Europaparlament ist Entscheidungskompetenz. Das gilt, ist kein Problem für die Spitzenleute, die heute hier sind. Aber für manchen Abgeordneten, der wohl der vorletzten Reihe sitzt, ist das ein Problem. Darüber müssen wir sprechen. Und dann, wenn wir mal tiefer denken, auch hier will ich nur ein Stichwort sagen, ist es richtig, dass wir sagen, Deutscher und 18 Jahre kann also gewählt werden? Kühne These, nicht? Wenn wir sagen, er will mit dem Auto fahren, dann muss er einen Führerschein machen. Ne? Deutscher und 18 Jahre genügt überhaupt nicht. Er muss sich qualifizieren. Also ich mache jetzt keinen Führerschein für Politik, das wäre zu belastend. Aber sollten wir nicht mal darüber nachdenken, dass jeder Bewerber in seinem gewählten Beruf die Spitzenqualifikation erreicht hat. Der Handwerker ist Meister, der Arzt ist approbiert, der Lehrer hat 2 Staatsexamen und so weiter. Einfach und möglicherweise sogar 3 oder 5 Jahre Berufserfahrung, damit er mehr verankert ist in der Bevölkerung, aber auch, dass er mehr Unabhängigkeit hat von seinen Parteien, weil wenn es mal politisch zu Ende ist, er in einen schönen Beruf zurückkehren kann. Wir müssen über die Staatsgrenzen sprechen. Jeder Mensch hat die gleiche Würde, aber hat keinen Anspruch, dass jeder Mensch in Deutschland seine Würde entfaltet, nicht? Ich beschreibe, Sie wissen, dass wir haben kein Problem mit dem Asylrecht, weil alle auf dem Landweg zu uns kommen, also schon Zuflucht gefunden haben und die Verfassung sagt, wer schon Zuflucht hat, braucht nicht weitere Zuflucht. Wir haben das Problem, dass die Beamten und die Richter im Ausland die politische Verfolgung nicht ermitteln können, weil sie da nicht hin dürfen. Sie kriegen schöne Dossiers vom Auswärtigen Amt, aber das ist Fremdenpolitik, nicht Rechtsinformation. Und wir müssen natürlich die zentrale Frage stellen, wie können wir die Fluchtursachen bekämpfen, nicht? Ein gigantisches Europathema, nicht? Und wenn wir da den ersten Schritt in dieser Weltgemeinschaft in 3 großen Blöcken täten, vielleicht die jungen Leute, die abenteuerhungrig sind mit deutschem Kapital, aber die Menschen und dann das Kapital, dorthin schicken, dass sie Brücken bauen, Schulen bauen und dann kleine Handwerksbetriebe, dann blieben die Menschen dankbar da. Meine Damen und Herren, ich war 6 Jahre in der Asylkammer. Und die jungen Burschen, die hier waren, 17, 18, 19 Jahre hierher geschickt werden, damit sie hierher gehen und dann ihren Eltern das Geld schicken. Das tun die. Im Jahre 2012 bis 2022 haben die jungen Asylbewerber von Deutschland 28 Milliarden US-Dollar nach Afrika geschickt. Das sind Menschen, das sind Familien. Das ist soziale Verantwortlichkeit, nicht? Und wenn wir denen jetzt sagen, wir kommen zu euch, nicht belehren, sondern wir legen gemeinsam Hand an, unsere als Abenteurer und die anderen als Abenteuerbereite, ein grandioses europäisches Konzept, das gut vorbereitet und gut bedacht werden muss. Ein letztes: Europa möchte eine verfassungsorganisierte politische Organisation sein. Richtig. Aber Europa weiß auch, dass die Hürden, Änderung der Verträge, Einstimmigkeit bei diesen 27 Staaten, wenn substanziell ist, fast nicht möglich ist. Und deswegen denkt sie über andere Möglichkeiten nach. Und da würde ich nun sagen, sollten wir uns nochmal bewusst machen, was ist für uns der Verfassung, die Verfassung. Die vergleichen wir mit einem Verfassungsbaum. Dieser Baum hat Wurzeln. Das ist das Christentum. Das ist der Humanismus, das ist die Aufklärung, das sind die sozialen Bewegungen. Aus diesen Wurzeln erwächst ein Stamm, unverrückbar, weithin sichtbar. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, Freiheit, soziale Zugehörigkeit. Und aus diesem Stamm erwachsen die Äste. Die einzelnen Gesetze, das Steuerrecht, das Sozialrecht, das Arbeitsrecht, das Klimarecht. Und diese Äste bewegen sich nach rechts und links in den Stürmen der Zeit, aber nur so weit, dass die Bindung mit dem Stamm nicht verloren geht, sonst bricht der Ast nämlich ab und ist verfassungswidrig. Und das Gesamtbild des Staates ist geprägt von den Blättern. Und diese Blätter haben die Besonderheit, sie fallen im Herbst ab, gehen substanziell verloren, sind ja im Frühjahr wieder da. Und das ist das Geld. Wir haben es ausgegeben im Oktober oder im Novemberfieber und hoffen darauf, im Januar ist es wieder da. Diesen Verfassungsbaum müssen wir als europäischen Baum pflanzen. Mit diesen Wurzeln und diesem Einsatzbereitschaft der Wähler. Und deswegen haben wir am 9. Juni eine groß angelegte Pflanzaktion, um einen europäischen Baum zu pflanzen. Der ist nachhaltig. Das heißt, der Urgroßvater pflanzt, damit der Urenkel ernten kann. Er ist wertebewusst, weil Freiheit und Demokratie so überzeugende Prinzipien sind, dass wir sie vermitteln können. Er ist europäisch, weil Europa eine Tradition hat, die eine Zukunft in Frieden in Vielfalt der Autonomie, im Zusammenwirken der unterschiedlichen Kulturen mit einem gemeinsamen Kern, der individuellen Freiheit und der sozialen Zugehörigkeit verheißt. Meine Damen und Herren, gehen wir nach Hause und jeder in seiner Berufserfahrung, ich habe versucht, bescheiden ein wenig von meiner anzudeuten, jeder in seiner Berufserfahrung sagt seinem Umfeld, dieses Europa ist ein Faszinosum. Wir müssen es stärken und retten, es wackelt ein bisschen, aber wir haben eine einmalige demokratische Chance. Wir wählen ein Parlament, das bessere Gesetze macht. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.